Entwicklungen in Gesellschaft und Kirche. Es ist mir die Aufgabe zugefallen, heute Nachmittag zu Ihnen zu sprechen, in einer halben Stunde, über aktuelle Entwicklungen in Gesellschaft und Kirche. Und aus der Fülle der Themen, die hier besprochen werden können, habe ich rigoros 3 Themen herausgegriffen. Das erste ist aktuelle Entwicklungen in der Gesellschaft. Und ich greife hier das Thema auf, das im Augenblick die Schlagzeilen der Presse bestimmt. Ich denke an die Finanzkrise und an die Euro- oder auch EU-Diktatur. Es ist inzwischen schon einige Monate her, da setzten einige Ratingagenturen die Kreditwürdigkeitsbestnote der USA herab. Ratingagenturen, das sind Institute, die die finanzielle Kapazität eines Staates beurteilen. Und der Grund für diese Herabsetzung der größten Wirtschaftsmacht der Welt war die gigantische Überschuldung der USA. Nun war diese enorme Überschuldung der USA schon lange bekannt, das war nichts Neues. Aber bisher ging man davon aus oder glaubte oder hoffte oder erwartete es, dass die USA, die ja unangefochten die globale Wirtschaft in dieser Welt beherrscht, dass sie schon ihre Schulden irgendwie bezahlen kann. Zur Not kann sie ja weitere Dollars drucken. Dann aber kam es zu einem innenpolitischen Gerangel zwischen der Partei der Demokraten, also Präsident Obama, und den Republikanern, die also zur anderen Partei gehören. Und dieser Streit um die Schuldengrenze weckte dann plötzlich in aller Welt Zweifel daran, dass die USA überhaupt zuverlässig ihre Schulden bezahlen können. Und man befürchtete daraufhin, wenn das jetzt passiert, eine Panik an den Börsen. Diese blieb dann weitgehend aus. Der Grund dafür war eine übrigens internationale, ich sag mal, Eingreiftruppe, die mit weltweit konzertierten, also zusammenspielenden Aktionen, wie zum Beispiel massenhaften Verkäufen oder auch Käufen, umfangreichen Währungstauschgeschäften, also das geht da gleich in die Milliarden, an den Märkten operiert und versucht, solche Börsenabstürze zu verhindern oder sie zumindest zu verlangsamen oder zu versachen. Man nennt sie, ich nenne mal den englischen Ausdruck, Plunge Protection Teams, also Absturzschutzteams. Der offizielle Name lautet Working Groups on Financial Markets. Und diese Teams hatten 2 Tage lang Zeit, sich auf die Krise vorzubereiten. Und als es dann soweit war, fielen die Börsen weltweit, aber immerhin, sie fielen nicht ins Bodenlose. Warum erzähle ich das? Nun, das Problem ist, dieser Börseneinbruch damals hatte dennoch weltweite Auswirkungen. Hier in Europa, konzentrieren wir uns darauf, traf er auf einen Kontinent, der sich gerade massiv anstrengte, Griechenland und auch andere Länder Südeuropas finanziell zu retten, die ebenfalls gigantisch überschuldet waren, aber eben kleiner waren. Griechenland, Italien, Spanien. Aber das hätte auch Auswirkungen auf ein ebenfalls hochverschuldetes Frankreich. Und das war hier für Europa das Problem. Wenn Frankreich als Geberland für die Südstaaten ausfällt, weil Kredite eben zu teuer für sie geworden wären, dann wäre auf jeden Fall eine starke tragende Säule in der europäischen Währungsgemeinschaft weggebrochen. Und es war klar, so schien es zumindest, dass die bis dahin wirtschaftlich stärksten Länder innerhalb der EU, also Deutschland, Österreich und die Niederlande allein nicht in der Lage sein würden, die hilfsbedürftigen Mittelmeeranrainer zu alimentieren. Diese finanzielle Hilfe nennt man, das Wort ist inzwischen bekannt durch die Medien, einen Rettungsschirm. Und dieser Rettungsschirm hat, das haben Sie sicher auch mitbekommen, hat dann im Lauf der letzten Monate immer größere Dimensionen angenommen. Man kann es sich gar nicht mehr vorstellen. Auf diese Weise wollte man verhindern, dass Staatsbankrotte passieren in einzelnen Ländern der EU. Aber auch bei der EZB, bei der Europäischen Zentralbank, brach dann die Frage auf, wie lange geht das noch gut? Denn noch einmal, der Rettungsschirm musste immer weiter ausgebaut werden. Kurzum, es ging in den letzten Wochen, Monaten eine Angst in europäischen Ländern umher, die ist auch bis heute keineswegs gebannt, die Angst vor dem Staatsbankrott. Und wenn eine Nation das hat, dann sprach man von einem Domino-Effekt, dann hätte das auch andere Staaten beeinträchtigen können. Staatsbankrott, das heißt im Klartext nichts anderes, als dass unser Geld nichts mehr wert wäre. Man befürchtet hier natürlich Unruhen, zum Teil auch Bürgerkriege. Ich erinnere hier an die Situation in Griechenland. Bekanntlich wollte ja vor ein paar Tagen noch der Staatspräsident eine Volksbefragung machen. Die ist inzwischen wohl wieder vom Tisch. Ich erinnere aber auch an die sogenannte weltweit operierende, gärende, sogenannte Occupy-Bewegungen, also Occupy Wall Street. Es begann in New York an der Wall Street. Aber es ist inzwischen weltweit. Und in dieser Bewegung will man die Banken als Verursacher eines drohenden Staatsbankrotts zur Verantwortung ziehen. Bleiben wir mal hier bei uns, bei Europa. Man kam nun auf verschiedene Gedanken, wie man angesichts der gigantischen Überschuldung einiger Euro-Staaten, und es gibt keinen Staat, der nicht überschuldet ist, aber manche sind eben gigantisch überschuldet, wie man angesichts dieser Situation die Währungsunion aufrechterhalten könnte. Welche Lösungen bot man sich hier an? Ich nenne mal die Worte, die Sie sicher auch in den Zeitungen oder in den Nachrichten gehört haben. Eine Idee war zum Beispiel, man bringt Eurobonds heraus. Was sind das? Das sind europäische Staatsanleihen, für die alle Staaten und Bürger Europas gemeinsam haften. Zumindest klingt es so, heißt es so, Eurobonds. Am Schluss war klar, dass nur die dafür wirklich gerade stehen können, die finanziell die kräftigsten sind und unter anderem eben oder vor allem eben Deutschland. Eins ist auch klar, diese Eurobonds würden zur Geldinflation führen. Eine andere Möglichkeit war, dass die Europäische Zentralbank, die EZB, sogenannte Staatsanleihen kaufen würde. Das heißt im Klartext nichts anderes. Die Europäische Zentralbank würde Geld, würde Kredite an Staaten geben für, sagen wir mal, Schrottpapiere, die sie gekauft haben. Auch das bedeutet nichts anderes als Geldinflation. Das ist die Folge. Eine dritte Möglichkeit, um mit dem Problem fertig zu werden, ist, einfach die Gelddruckmaschine anzuwerfen. Natürlich bedeutet auch das Geldentwertung. Also Inflation. Übrigens in Kreisen der EZB kalkuliert man inzwischen eine Inflationsrate von 10-15% ein. Was das bedeutet, können Sie sich selbst vorstellen. Viertens, das war jetzt vor gut einer Woche in den Nachrichten, das ist die sogenannte Hebelidee. Aber auch das ist nichts anderes als Blendwerk, denn auch hier arbeitet man mit ungedecktem Geld. Also auch das bedeutet Inflation. Die fünfte Möglichkeit, die wohl jetzt im Gespräch ist, ist, dass die Europäische Union eine Art Wirtschaftsregierung errichtet. Brüssel oder sogar der International Der internationale Währungsfonds, also die I oder IWF, übernimmt die Regierung und bestimmt, was die einzelnen Länder zu tun und zu lassen haben. Auch das bedeutet nichts anderes als Transferzahlungen von den Geberländern, die noch halbwegs finanziell in der Lage sind, Geld zu geben zu den anderen Ländern. Auch das bedeutet nichts anderes als Verarmung. Kurzum, wir brauchen alle diese Theorien gar nicht im Einzelnen zu verstehen. Das Ergebnis ist immer dasselbe: Inflation und Geldentwertung und Verarmung. Die Bürger verarmen ihre Geldanlagen, Spareinlagen, Lebensversicherungen, Renten werden entwertet. Selbst wenn Renten nominell steigen, die Inflationsrate wird, was jetzt zu sehen ist, immer noch höher werden. Es waren nur wenige Politiker oder auch Rechtswissenschaftler, wie zum Beispiel Karl Albrecht Schachtschneider, er ist Professor für Staats- und Europarecht, kennt sich also aus, die darauf hinweisen, dass diese ganze Rettung anderer Staaten verfassungswidrig ist. Schachtschneider hatte schon gegen den Maastricht-Vertrag, dann gegen die Euro-Einführung, die EU-Verfassung und auch den Vertrag von Lissabon protestiert. Er ging deswegen bis zum Bundesverfassungsgericht, kam auch in den Nachrichten. In Karlsruhe wurde nicht verhandelt, das ist wichtig, ob die Euro-Rettung ökonomisch sinnvoll ist, sondern nur, ob sie verfassungsgemäß ist. Die Argumentation von Schachtschneider war, die Euro-Rettung verstößt gegen grundlegende Vorgaben der europäischen Verträge und gegen Strukturprinzipien der Währungsunion. Er sprach sich aus gegen die Möglichkeit, dass man, dass ein Staat für die Verbindlichkeiten eines anderen Staates einsteht. Zum Beispiel wies er darauf hin, dass die sogenannte Euro-Rettung, so nennt man das ja jetzt, das Prinzip der Haushalts- und der Budgethoheit des nationalen Parlaments, also bei uns Berlin, verletzt. Ferner verletzt die Euro-Rettung das Prinzip der begrenzten Kreditaufnahme. Deutschland würde sich verschulden durch die Rettungsversuche über das verfassungsrechtlich zulässige Maß. Die Euro-Rettung, so führt er weiter aus, verletzt auch das soziale Stabilitätsprinzip. Es würde Deutschland in eine prekäre Finanzlage stürzen. Und die Euro-Rettung verletzt die Rechte jedes Bürgers, weil die Vertretungsmacht überschritten wurde, die die Bürger dem Staat erteilt haben. Nun, er ging dann nach Karlsruhe, aber er bekam im Wesentlichen nicht recht. Das ist die Situation, die wir im Augenblick haben. Die Presse, die Medien sind voll davon. Und natürlich wäre es nun von großem Interesse, einmal zu fragen, was sagt eigentlich die Bibel über den gesamten Bereich der Eigentumsethik. Sehen Sie, ich kann das schon aus Zeitgründen nicht machen, aber ich möchte auf ein Wort hinweisen, das lesen wir in Offenbarung Kapitel 6, die Verse 5 bis 6. In Offenbarung 6 werden uns die Siegelgerichte berichtet, geschildert, und da ist im dritten Siegel davon die Rede. Ich lese es mal. Und als es, das heißt das Lamm, das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen: Komm und sieh. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach: Ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, doch das Öl und den Wein beschädige nicht. Es geht hier, wie gesagt, um die Öffnung des dritten Siegels durch das Lamm. Ich behaupte nicht, dass das jetzt passiert, um nicht missverstanden zu werden. Aber die Aussage, die uns hier vermittelt wird, ist, die Grundnahrungsmittel, also hier Weizen und Gerste, werden sehr, sehr teuer, Mangelware, Inflation, während damalige Luxusgüter wie Öl oder Wein nicht beschädigt werden. Ich kann es auch nochmal andersherum sagen. Wer im Luxus schwelgt, der hat nicht viel zu befürchten. Der wird sein Schäflein schon irgendwie ins Trockene bringen. Aber der normale Mann auf der Straße, und im Licht dessen, was wir hier sehen, aus dieser Stelle, ich könnte noch andere Stellen nennen, ist das, was wir im Augenblick erleben, durchaus auch ein Gericht Gottes. Ein Gericht Gottes angesichts der Habgier der Menschen, auch der Habgier von Institutionen. Ich mache einen Schnitt. Ich sagte, ich wollte Ihnen auf drei Punkte eingehen. Und ich will einen zweiten Punkt eingehen, von dem ich meine, dass er in unser Leben sehr massiv eindringt. Und ich habe ihn überschrieben mit Genderdenken und Sexualkundeunterricht. Das ist nicht erst heute in der Politik angesagt, aber ich behaupte, dass es im Augenblick massiv in die Schulen eindringt. Was meint dieses Wort Genderdenken? Genderdenken meint, ich sage es einmal sehr verkürzt, wir gehen nicht mehr von der Schöpfung aus, also sagen wir mal von Mann und Frau, sondern erklären, dass alle Menschen gleich sind. Es gibt zwar kleine biologische Unterschiede, das kann man ja schlecht leugnen, aber die sind zu vernachlässigen. Für das soziale Miteinander, also für Ehe, für Familie, heißt das offene Propagierung zum Beispiel der Homosexualität. Man verkündet an den Schulen Homosexualität und Heterosexualität, also die Geschlechtlichkeit zwischen Mann und Frau, sind nichts anderes als zwei beliebige Varianten. Im August dieses Jahres, ein paar Monate erst her, in der Sommerpause, also als viele im Urlaub waren, beschloss das Kabinett in Berlin die Errichtung der sogenannten Magnus-Hirschfeld-Stiftung. Das klingt unschuldig, wer weiß schon, was dahinter steckt. Wer war Magnus Hirschfeld? Nun, Magnus Hirschfeld, er lebte von 1868 bis 1935, war der Mitbegründer der ersten homosexuellen Bewegung in Deutschland. Und in diese Stiftung, die Magnus Hirschfeld Stiftung, eine Stiftung des Staates, flossen gleich zu Beginn 10 Millionen Euro für die sogenannte politische Bildungsarbeit. Faktisch hatten sie den Zweck, homosexuelle Lebensweisen zu propagieren. Also etwas, was die Bibel als ein Greuel von Gott aus sieht. Sein Greuel vor Gott. Die Initiative für diese Stiftung ging aus von der Bundesjustizministerin Frau Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Sie erklärte ganz offen, ganz unverhüllt, Zitat, auf diese Weise will ich, für mehr Interesse an homosexuellen Lebensweisen und ihre Anerkennung werden. Wörtlich heißt es dann weiter, die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld wird einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, die Diskriminierung von Lesben und Schwulen in Deutschland abzubauen. Die Stiftung soll Anerkennung und Aufklärung für gleichgeschlechtliche Lebensweisen bewirken und so für mehr Respekt und Verständnis sorgen. Und weiter heißt es, ich zitiere, auf diese Weise erfolgt ein wichtiger Schritt zur Förderung einer offenen Gesellschaft, damit Schubladendenken der Vergangenheit angehört. Schubladendenken ist also in diesem Verständnis, wenn man zwischen Mann und Frau unterscheidet und darauf besteht, dass eine Ehe eben nur das ist, was eine Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau ist. Dr. Walter Schnarrenberg sagt dann weiter, Zitat, eine offene Gesellschaft setzt auf die individuelle Freiheit und auf die Möglichkeit, persönliche Entscheidungen zur eigenständigen Lebensführung eigenständig treffen zu können. Zitat Ende. Was hier passiert, kann im Licht von Römer Kapitel 1 nur als Perversion bezeichnet werden. Aber Römer 1 erklärt auch, woher das kommt. Abkehr von Gott führt zur Perversion in der Moral. Der Apostel Paulus zeigt gerade in Römer 1 sehr deutlich auf, dass sich das widerspiegelt im Bereich der Geschlechtlichkeit, im Bereich der Sexualität. Damit komme ich schon zum dritten Punkt, auf den ich gerne eingehen möchte. Wie gesagt, ich habe diese Punkte rigoros herausgegriffen. Und dieser dritte Punkt ist jetzt etwas in den Gemeinden, Kirchen. Das Verhältnis, habe ich das überschrieben, das Verhältnis der Evangelikalen zur römisch-katholischen Kirche. Meine Brüder und meine Schwestern, es ist nur wenige Wochen her, da stattete Papst Benedikt XVI. Deutschland einen Besuch ab. Mich interessiert jetzt nicht dieser Besuch, wo er alles gewesen ist, sondern mich interessiert die Frage, wie führende Evangelikale auf diesen Besuch reagiert haben. Und ich denke hier an ein Buch, es besteht aus 18 Briefen an Papst Benedikt, das den Titel trägt, Lieber Bruder in Rom, Gedankenstrich, ein evangelischer Brief an den Papst. 18 Briefe, 18 Schreiben. Und von diesen 18 Schreiben sind 9 Schreiben von Verfassern, die, ich sag mal, dem evangelikalen Flügel zuzurechnen sind. Die anderen sind zumeist Theologen und Funktionsträger aus der landeskirchlichen modernistischen Kirchenwelt. Also die Hälfte 9. Und es scheint mir schon eine Betrachtung wert, einmal das zu lesen, das zur Kenntnis zu nehmen, was hier Vertreter des Evangelikalismus so formulieren. Ich meine, es wirft ein Licht auf die zunehmende Auflösung biblischer Grundlagen und Überzeugungen innerhalb dieser Bewegung. Es zeigt meines Erachtens, wie weit sich der Evangelikalismus bereits für die römische Religion geöffnet hat. In diesem Buch finden wir zum Beispiel einen Beitrag von Ulrich Parzani. Und als ob es das Normalste von der Welt wäre, spricht Ulrich Parzani den Papst als seinen Bruder an. Anrede lautet, sehr geehrter, lieber Bruder Benedikt. Und dann schmeichelt er dem Papst wegen dessen Bücher über Jesus von Nazareth, Zitat, in ihren Jesusbüchern haben sie die Autorität und Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift stärker betont, als das heute in den Kirchen der Reformation geschieht. In dem Buch Seite 145. Nun, das ist nicht ganz falsch, aber das ist nur die halbe Wahrheit. In der Tat kann man vom Papst, übrigens auch insgesamt von der römischen Kirche, häufig Stellungnahmen lesen, die sich im Vergleich zu der radikalen Bibelkritik und dem Unglauben der allermeisten protestantischen Theologen konservativ anhören. Das ist richtig. Aber Parzani unterschlägt, dass in diesen Jesusbüchern, wie auch übrigens in der ganzen römisch-katholischen Kirchenlehre, von wirklicher Bibeltreue und einem Glauben an die Inspiration und die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift keine Rede sein kann. Die historisch-kritische Theologie wird auch dort bejaht, wenn auch mit gewissen, ich sag mal, Einschränkungen. Ich sage nochmal ein Zitat von Pazzani. Zitat: Ich gestehe, ich hätte nicht gedacht, dass ich als evangelischer Christ einmal den Papst bitten würde, die Evangelisation in Europa stärker voranzutreiben. Auch nachdem die Gegner des Evangeliums keine konfessionellen Unterschiede machen, uns alle in einen Sack stecken und draufhauen. Etwas später dann, aber ich bin überzeugt, schreibt er an den Papst, dass unsere leidenschaftliche Liebe zu Jesus Christus uns stärker zusammenbindet, als die unterschiedlichen Erkenntnisse uns trennen können. Entsprechend sind auch die Äußerungen von Pazzanis Nachfolger und Generalsekretär des CVJM, Roland Werner. Auch er wendet sich an den Papst mit der Aufforderung, Zitat, schalten Sie um auf Mission. Der Papst soll also mehr für die Mission tun. Weiter lesen wir einen Beitrag von dem evangelikalen Theologen Werner Neuer. Meines Wissens ist er noch immer Lehrer am theologischen Seminar von San Crescona, also einer Ausbildung, in der auch Prediger für Gemeinschaftskreise, Gemeinschaften ausgebildet werden. Werner Neuer huldigt in seinem Brief dem Papst als einem Lehrer der Christenheit. Und nachdem er durchaus zutreffend geschildert hat, wie die humanistische Ideologie des Gender Mainstreaming, also was ich vorhin genannt habe, des Genderdenkens, das biblische Menschenbild total verkehrt und die Menschen irreleitet, wendet er sich an den Papst, weil hier, Zitat, das Zeugnis der Kirche zutiefst herausgefordert sei. Und dann bittet Werner Neuer den Papst folgendermaßen, ich zitiere: In dieser Situation wäre es hilfreich und wegweisend, wenn Sie, verehrter lieber Bruder Benedikt, die genannten Bedrohungen des biblischen Menschenbildes beispielsweise in einem Lehrschreiben aufzeigen und das Volk Gottes und die Menschheitsfamilie ermutigen würden. Ich bin davon überzeugt, dass ein solches Lehrschreiben auch in der evangelischen Christenheit starke Beachtung finden würde. Zitat Ende. Neuer schließt dann, Zitat, in Dankbarkeit und mit Segenswunsch für Ihren apostolischen Dienst. Zitat Ende. Hier erkennt also ein evangelikaler Theologe nicht nur die Lehrautorität des Papstes an, sondern er spricht ihm einen, Zitat, apostolischen Dienst zu. Aufmerksamkeit verdient auch das Schreiben der bekannten evangelikalen Islamexpertin Christine Schirmacher. Sie appelliert an den Papst, ich zitiere, Zitat, begegnen Sie dem Islam fröhlich, was heißt das, offensiv. Sie wünscht sich Zusammenarbeit mit Rom und stellt fest, Zitat, über die Konfessionen hinweg teilen Christen beim Thema Islam viele gemeinsame Anliegen. Christine Schirmacher geht dann wohl im Folgenden, übrigens genau wie die römische Kirche, davon aus, dass Christen und Muslime denselben Gott verehren. Sie glauben, dass der Gott der Bibel und Allah derselbe Gott sei. Sie begründet das mit einem Zitat aus einem Schreiben aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Ich will Ihnen jetzt hier weitere Zitate ersparen. Aber eine Frage bleibt doch, was geht hier eigentlich vor? Niemand sagt, ich will römisch-katholisch werden von diesen Leuten. Ich will hier nicht missverstanden werden. Aber bitte, diese Annäherung ist doch schon auffallend. Vielleicht ist es gut, angesichts dieser Zitate sich noch einmal zu vergegenwärtigen, wie man jahrhundertelang im evangelischen Bereich über die römisch-katholische Kirche dachte. Ich war seit der Reformation, wurde im Papsttum das Antichristentum gesehen. Es wurde als antichristlich beurteilt. Folglich war man auch davon überzeugt, weitgehend, dass römische Katholiken keine Christen sind. Gelegentlich war man bereit, zuzugestehen, römische Katholiken seien Christen, aber dann mit tiefgreifenden Vorbehalten, eben weil diese Kirche viele Häresien, Irrlehren enthalte. Nicht, dann wies man diesem Zusammenhang gerne auf Folgendes hin: Beten für die Toten, Lehre des Fegefeuers, Gebete gerichtet an Maria, denken wir an das Ave Maria, heiliges, geweihtes Wasser oder auch Weihwasser, Kanonisierung von Toten, Seligen oder dann Heiligen, also die sogenannten Seligsprechungen oder auch Heiligsprechungen, das Zölibat der Priesterschaft, die Rosenkranzgebete, beim Abendmahl oder bei der Messe die Transsubstantiation, überhaupt die Lehre von den sogenannten sieben Sakramenten, die unbefleckte Empfängnis der Maria, Himmelfahrt der Maria, der Anspruch der Unfehlbarkeit des Papstes in Fragen des Glaubens und des Lebens. Das alles wurde über Jahrhunderte immer wieder betont. Und jetzt weg. Darüber hinaus wies man darauf hin, dass das Denken in der römisch-katholischen Theologie eine Vermischung darstelle zwischen einerseits durchaus christlichem Gedankengut, aber andererseits griechisch-aristotelischem Gedankengut, namentlich seit dem mittelalterlichen Theologen Thomas von Aquin. Nun, zu dieser Vermischung zwischen christlichem und griechischem Denken kam dann das letzte römisch-katholische Konzil, das zweite Vatikanische Konzil, das bis 1965 in seinen Ausläufern tagte in Rom, im Vatikan. Und hier öffnete sich der römische Katholizismus ebenfalls dem Modernismus. Sagen wir einmal, ich hatte vorhin Aristoteles genannt, sagen wir einmal der Philosophie von Immanuel Kant, um das mit einem Namen festzumachen. Kennzeichen waren dort auch dann in der römisch-katholischen Kirche die weitgehende Ablehnung von Offenbarung, dass Gott gesprochen hat, außerhalb dieser Welt hinein in diese Welt. Das heißt, auch dort regierte der Modernismus, und das heißt in diesem Fall die Subjektivität, die einzelnen Eindrücke des einzelnen Menschen als die letzte Instanz der Wahrheit. Meine eigenen Empfindungen, meine eigenen Meinungen, meine eigenen Gefühle. Nicht mehr das, was Gott gesagt hat. Ich will es anders formulieren. Durch das Zweite Vatikanische Konzil wurde die römisch-katholische Kirche modernistisch. Aber sie wurde nicht reformatorischer. Sie wurde nicht biblischer. Sie hat sich angenähert an einen Protestantismus, der aber ebenfalls im Abfall begriffen ist. Und weiterhin bleibt natürlich generell die Frage an Rom, unabhängig jetzt vom Zweiten Vatikanischen Konzil, an welcher Norm sind ihre Aussagen zu messen? An der Heiligen Schrift? Oder an dem durch das päpstliche Lehramt kanonisierte Denken, die Tradition? Nur ein Beispiel. Auch das Vatikanische Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil, hat die reformatorische Frage nach der Heilsgewissheit, nach der Gewissheit des Heils nicht beantwortet. Vielmehr verstärkte sie durch ihre Öffnung hin zum Subjektivismus die Unsicherheit, die Ungewissheit. 1965 war dieses Zweite Vatikanische Konzil vorbei. Und tatsächlich war es so, dass in den ersten Jahren danach man in den evangelikalen Kreisen, auch hier in Deutschland, sah, das hat überhaupt nichts gebracht. Geöffnet für ein mehr der Bibel entsprechendes Evangelium haben sich diese Leute nicht. Wie gesagt, das war in den 60er Jahren. Aber dann brach in den 70er Jahren die Abtreibungsdiskussion hier in Deutschland auf. Und nun ist es tatsächlich so, dass in dieser Frage sich die Stellungnahmen evangelikaler Christen, konservativer Christen von den Lehrschreiben aus dem römischen Katholizismus kaum unterscheiden. Und dies führte dann schleichend, Stück für Stück, immer mehr zu einer Annäherung zwischen evangelikalen und römischen Katholiken. Vor allem eben dann in ethischen Fragen. Neben Abtreibung nenne ich zum Beispiel auch noch das Thema der Empfängnisverhütung, Homosexualität oder auch das Thema der Euthanasie, der Sterbehilfe. In den 90er Jahren wurden dann in den USA zwei Papiere verbreitet. Wir hatten beide den Titel, ich sag mal den englischen Titel, Evangelicals and Catholics Together, also Evangelikale und Katholiken zusammen. Diesen beiden Schreiben aus den 90er Jahren sieht man diese Anbiederung, diese Annäherung der Evangelikalen an die Katholiken sehr, sehr deutlich. Und jetzt, als der Papst vor wenigen Wochen, Monaten nach Deutschland kam, da waren es dann Evangelikale, die vom Bruder Papst sprachen und die sein Lehramt akzeptierten. Das ist natürlich vorbereitet worden. Und ich erlaube mir hier einmal konkret zu werden und auch mal hinzuweisen auf die Zeitschrift. Auf eine Zeitschrift, die ja meines Erachtens sehr geschickt, dies immer und immer wieder propagiert, nämlich die Zeitschrift Idea Spectrum. Ich habe den Eindruck, dass sie schon seit mehreren Jahren, ich meine so 12, 15 Jahren, ganz geschickt versucht, eine Annäherung zu bringen zwischen Evangelikalen und römischen Katholiken. Ich habe hier einmal die Nummer nur genommen vom 26. Oktober 2011, ist also nicht lange her, Chef im Lutherland und dann wie ein Katholik die Reformation erklärt. Schade, dass uns das nicht mal umgekehrt erklärt werden würde in dieser Zeitschrift, wie die Reformation den römischen Katholizismus sah. Da, als der Papst hier war, war es sehr, sehr schweigsam in dieser Zeitschrift. Warum? Genau das aber macht die heutige Vernebelung und Verführung im evangelikalen Lager deutlich. Die Reformatoren, sie wussten es noch, dass die Päpste nicht Stellvertreter Christi auf Erden seien, sondern Feinde des Evangeliums. Dass die höchsten Vertreter der römischen Kirche mit dem biblischen Glauben an Christus nichts zu tun haben. Angesichts dessen müssen wir konstatieren, dass das heute schon radikal anders geworden ist. Aber dies ist nur ein Zeichen, vielleicht ein weiteres Zeichen, vielleicht ein weiteres Mosaiksteinchen einer geistigen Kapitulation evangelischer oder evangelikaler Christen vor der Wahrheit, so wie sie im unfehlbaren, irrtumslosen Wort Gottes verbreitet ist. Das war schon längst, natürlich, leider, auch im evangelischen Bereich nicht mehr als Grundlage für den Glauben an Christus und sein Heilswerk hat. Diese Situation, diese schleichende Aufweichung der Grenzen, diese schleichende Anpassung, ja, das könnte uns den Schlaf rauben. Aber das ist eine Verheißung, die Christus einmal sagte, nämlich, dass seine Kirche, die auf dem Felsen Christus gebaut ist, von den Pforten der Hölle nicht vernichtet wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank für den Bericht über das aktuelle Zeitgeschehen. Wir kommen jetzt zum Ende des Bekenntnistages und wollen jetzt zusammen noch das Lied Nummer 1 singen, die Verse 1 bis 6, Ach, bleib mit deiner Gnade.
Der nächste Bekenntnistag am 10. November nächstes Jahr.